Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Gewalt, Sadismus und Zwangsernährung. Was tut die Politik zur Aufklärung von Missständen in ehemaligen Kinderkurheimen in der Bundesrepublik? Und ein weiteres Thema in unserer heutigen Sendung: Streit um den Wiederaufbau der Garnisonkirche. Die Bundesregierung fördert die Rekonstruktion des Turms mit weiteren 4,5 Millionen Euro. Eine Initiative fordert den Baustopp. Und damit herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. In den 50er, 60er, 70er und 80er Jahren wurden in Deutschland Millionen von Kindern zur Erholung in Kur geschickt. Die Kinder blieben 6 Wochen und länger ohne Kontakt zu ihren Eltern in sogenannten Kinderkurheimen an der See oder in den Bergen. Doch was Erholung sein sollte, war für viele Kinder ein verstörender Albtraum. Sie erlebten Gewalt, Sadismus und Zwangsernährung, einige auch sexuellen Missbrauch. Die Journalistin Lena Gillhaus hat das Thema vor einigen Jahren erstmals öffentlich gemacht und in dieser Sendung darüber berichtet. Vor Weihnachten hatte sie noch einmal bei Einrichtungen nachgefragt, wie sie mit den Vorwürfen umgehen. Während einige die Missstände inzwischen aufarbeiten wollen, schweigen andere Träger weiterhin. Betroffene erhalten keine Auskunft und auch die Politik reagierte bislang nur zögerlich, berichtet Lena Gillhaus.
Weil Johannes Möllers als 8-Jähriger inkontinent war, habe seine Lehrerin den Eltern zu einem Kinderkuraufenthalt geraten. Dort würde man Johannes das Einnässen abgewöhnen. 1972 wurde er 9 Wochen in ein Kinderkurheim nach Bad Sassendorf bei Soest verschickt.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich eigentlich in den 9 Wochen nur klebrigen, stacheligen, trockenen Reis bekommen habe. Also man konnte ihn eigentlich auch überhaupt nicht essen. Wenn man den halt ausgebrochen hatte oder so, dann muss man den halt nochmal essen. Also dann kamen auch die Schwestern und man kriegte das dann regelrecht eingeflößt. Ne? Das Weinen der Kinder, das habe ich also heute noch in den Ohren. Ne? Weil vergisst man eigentlich nicht. Wenn man den mal geschafft hatte, eine Woche nicht ins Bett zu machen, dann hat man Soße draufgekriegt auf den Reis. Ja, und als Bettnässer war man natürlich auch das Allerletzte, sag ich mal so. Man wurde erniedrigt immer wieder und ich weiß noch, dass ich immer mit auf der Seite schlafen musste, also mit dem Gesicht zur Wand. Da wurde dann psychischer Druck einfach aufgebaut. Ne? Man hat immer Angst gehabt, Tag- und Nachtangst. Und ich war eigentlich immer in der Meinung, dass meine Eltern mich einfach abgegeben haben und wollten mich nicht mehr haben. Für den Rest deines Lebens bleibst du halt hier. Ne?
Weiter erinnert sich Möllers nur noch an einen militärischen Ton. Holzfässer und Moorbäder während seiner Kinderkur. In welchem Haus er und in wessen Trägerschaft es war, weiß er nicht mehr.
Das war auch nachher ein Tabuthema. Ich habe bis heute auch überhaupt noch gar keine Unterlagen, keine Briefe, nichts mehr. Meine Eltern leben nicht mehr, die kann ich auch nicht mehr fragen. Und diese ständige Angst, die man eigentlich sein ganzes Leben bis heute immer in sich trägt, kommt immer wieder hoch und dann hauptsächlich eigentlich auch nachts. Ne?
Heute will Johannes Möllers endlich das Haus identifizieren, die traumatische Kurverschickung verarbeiten. In Namenslisten und Abbildungen, die er von der Gemeinde Bad Sassendorf und dem Stadtarchiv bekommt, erkennt er das Heim nicht wieder. Wo könnten Berichte über Kinderkurheime in Bad Sassendorf liegen? Laut der Initiative der Verschickungskinder waren die Landesjugendämter für die Heimkontrollen zuständig. Aber beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe sagt man mir, in NRW nicht.
Für Westfalen scheinen nach unserem jetzigen Wissensstand solche Berichte nicht flächendeckend vorzuliegen. Ohnehin müsste man zunächst wissen, wie konkret die Heimaufsicht in den Kinderkureinrichtungen überhaupt umgesetzt wurde.
Schreibt Jeanette Metz vom Museum Westfälische Salzwelten in Bad Sassendorf. Sie forscht seit 2017 mit der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster zu den Zuständen in Kinderkurheimen vor Ort und konnte Johannes Möllers auch nicht weiterhelfen. Auch viele Betroffene, die das Haus und den Träger noch kennen, kommen nicht weiter, weil die sagen, keine Daten mehr zu besitzen. Manche Amtsmitarbeiter und Archivare seien inzwischen mit den Nachfragen von Betroffenen überfordert, weil sie auch nicht wüssten, wo Daten liegen könnten, sagt Metz. Die Betroffenen wollen seit längerem selber Licht ins Dunkel bringen. Anja Röhl, Gründerin der Betroffeneninitiative Verschickungskinder, hat 2019 mit ihrem Verein Aufarbeitung und Erforschung Kinderverschickung e.V. einen Antrag für eine Bürgerforschung beim Bundesforschungsinstitut eingereicht. Doch der sei mit der Begründung abgelehnt worden, dass die Initiative schon viele Unterstützer habe, sagt Röhl. Dabei hat dem Verein bislang nur Baden-Württemberg finanzielle Unterstützung zugesichert. Insgesamt 30.000 Euro für eine ehrenamtliche Landeskoordinierungsstelle, sagt Röhl. Sie glaubt, die Träger der Heime hätten die Politik ausgebremst.
Da spüren wir sehr starke Widerstände. Die sind auf die Angst vor Rufschädigung zurückzuführen. Und das kann eventuell auch auf die Politiker zurückgeschlagen sein. Also, dass die mit den Trägern in Kontakt gekommen sind. Und die haben dann gesagt, na ja, wir wollen mal schön den Ball flach halten. So vermute ich mal. Ich kann den Trägern nur raten, es hilft dem Ruf ja sehr, wenn man sich als erstes um Aufklärung bemüht.
Charlotte Quick, NRW-Landtagsabgeordnete von der CDU, fordert mehr Eigeninitiative von den Trägern.
Wenn keine Informationen vorliegen, dann kann man aber immer noch sagen, man ist zum Gespräch bereit oder versucht, was weiß ich, ehemalige Mitarbeiter zu finden oder wie auch immer. Also eine Bereitschaft erwarte ich von jedem einzelnen Träger in diesem Land. Das will ich auch ganz klar so formulieren. Wenn es tatsächlich keine Aktenlage mehr gibt, dann glaube ich, muss man das an der Stelle auch hinnehmen. Wenn aber sozusagen beispielsweise ein Betroffener sagt, ihm wurde jetzt im Heim XY das angetan, dann erwarte ich auch von jedem Träger, dass er sich damit auseinandersetzt und nicht eine Aussage tätigt, wie bitte melden Sie sich nicht mehr.
Doch dass auch die schwarz-gelbe Landesregierung wenig Eigeninitiative bei der Aufarbeitung zeigt, hat eine kleine Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Dennis Melzer im März 2020 gezeigt. Die Landesregierung antwortete, zur Anzahl verschickter Kinder aus NRW keine Daten zu besitzen und dass sie von 3 NRW-Verschickungsheimen wisse. Dabei hatten die Betroffenen da bereits 177 NRW-Heime, prominent auf der Website Verschickungsheime platziert. Die Landesregierung hatte offensichtlich nicht einmal auf die Seite geklickt. Ich erzähle Anja Röhl davon.
Ja, unmöglich. Das finde ich natürlich unfassbar. Zeigt, wie wenig interessiert diese Partei an diesem Problem ist, klar.
Also man merkte schon, eigentlich will eine Landesregierung da nicht so viel mit zu tun haben mit dem Thema. Ist auch nicht bereit, eigene Recherche in das Thema zu investieren, zumindest zum damaligen Zeitpunkt nicht.
Sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Dennis Melzer. Er hat am 29. September 2020 in einem Antrag von der Landesregierung gefordert, die Betroffenen bei der Aufarbeitung mehr zu unterstützen.
Also da hören wir immer wieder, dass angeblich der Datenschutz eine sehr große Rolle spielt und dass deswegen Betroffene selbst ihre eigenen Akten nicht einsehen dürften. Und das Zweite ist, dass oftmals die Behauptung ist, es wären überhaupt keine Akten oder keine Daten mehr vorhanden. Wir haben aber, als es um die Aufklärungsarbeit bei den Heimkindern gegangen ist, schon erlebt, dass wenn man aktiv danach sucht, dass man auch Dokumentationen findet.
Anfang Oktober verkündete Karl-Josef Laumann, NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales von der CDU, dass es im Gesundheitsministerium bereits eine Arbeitsgruppe zum Thema Verschickung gebe.
Da spreche ich jetzt mal eine ungeschützte Vermutung aus. Diese Arbeitsgruppe ist eingesetzt worden, als wir angekündigt haben, das auch parlamentarisch zu einem Thema zu machen. Und diese Arbeitsgruppe besteht in erster Linie aus Mitgliedern einer bestimmten Abteilung,
sagt Melzer dazu. Laut Anselm Kipp, Leiter der Arbeitsgruppe, den ich im Gesundheitsministerium treffe, existiert diese seit dem 1. Oktober 2020. Das Gründungsdatum und Melzers Antrag stünden in keinem Zusammenhang, sagt Kipp. Die Gruppe bestehe aus 3 Ministeriumsmitarbeitern und beschäftige sich mit Kinderverschickungen und anderen Aufarbeitungen. Habe Betroffene bereits zur Gründung eines Landesverbandes beraten. Ich will wissen, gibt es inzwischen eine Liste über NRW-Verschickungsheime? Konnte man Betroffenen mit Informationen aushelfen?
Also diese Informationen gibt es ja nicht. Ja, das heißt, wir reden jetzt hier von einem Feld, das noch nicht erforscht ist. Und ich denke, dass da jetzt der Bund gefordert ist, eine wirklich umfassende Studie auf den Weg zu bringen, damit dieses Feld ausgeleuchtet wird. Das für NRW zu machen, wäre wenig sinnvoll und würde, glaube ich, auch dem Thema nicht gerecht werden.
Also ich glaube, dass ich an der Stelle das Land nicht aus der Verantwortung stehlen kann. Wir haben so eine große Dimension an Betroffenen. Wenn wir über Zugang zu Archiven sprechen, sprechen wir ja auch über Krankenkassen, Gesundheitsämter, wo nicht nur der Bund Zugriff hat.
Sagt Dennis Melzer. Auch Anja Röhl von der Initiative Verschickungskinder kann die Haltung der Arbeitsgruppe nicht nachvollziehen.
Es muss in den Ländern eine Aufarbeitung geben, weil dort in den Landesarchiven die Verwaltungsakten zu den Heimen liegen und natürlich auch eine enorme Verantwortung, denn schließlich waren die Jugendämter der Länder jeweils damit beauftragt, diese Heime zu kontrollieren.
Im November 2020 ist aber weiterhin nicht klar, wer überhaupt die Aufsicht über die NRW-Kurheime hatte und wo Akten liegen könnten. Auch das solle der Bund klären, heißt es von der Arbeitsgruppe. Das Bundesfamilienministerium, an das sich Anja Röhl und Co. Ende 2019 mit 1000 betroffenen Berichten gewendet hatten, schreibt mir auf die Frage, was bislang auf Bundesebene zur Aufarbeitung der Kinderverschickung getan wurde, die Ressorts klärten noch Zuständigkeiten.
Wenn eine Abstimmung zwischen den Ressorts erreicht ist, sollen auf Grundlage eines Gesprächs und Austauschs mit den Betroffenen gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergriffen werden. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Thematik geprüft werden sollte.
Simon Lissner befürchtet ein Scheitern der Aufarbeitung, so wie schon bei den Heimkindern. Der ehemalige Bundesdelegierte der Grünen hat im August 2020 geblockt, dass er die Betroffenheitsbekundungen der Politik für geheuchelt hält.
Es ist ein völliger Mangel an Eigeninitiative bei der Politik festzustellen, wenn es darum geht, Missstände aufzudecken und zu beseitigen. Und man lässt immer nur das raus und gibt immer nur das zu, wo sehr oft Journalistinnen und Journalisten sich hingestellt haben und haben monatelang recherchiert und haben das Punkt für Punkt nachgewiesen. Und erst dann, wenn überhaupt nicht mehr daran zu rütteln ist, dann kommen Politiker oder auch Vertreter dieser Institution, ja, wir haben gefehlt, wir werden jetzt gucken, was wir an Wiedergutmachen können. Und das ist verlogen.
Nicht nur für die Träger könnte eine weitere Aufarbeitung unangenehm werden. Dennis Melzer sagt,
wie genau ist eigentlich beim Thema Jugendschutz hingeschaut worden? Also wir werden da mit Sicherheit von staatlichem Versagen auch sprechen müssen. Der Staat hat auch einen Schutzauftrag für die Kinder gehabt und ganz offensichtlich hat es keine staatliche Institution wirklich interessiert, was dahinter Mauern von irgendwelchen vermeintlichen Kureinrichtungen passiert ist.
Ob zumindest nachträglich hingeschaut wird, bleibt offen. Betroffene wie Johannes Möllers fühlen sich derweil aufgeschmissen.
Man ruft überall und jeder sagt aber, nee, weiß ich nicht, man wird dann weiter verwiesen. Irgendwo hat man immer den Eindruck, man will auch gar nicht darüber reden. Ne?
Am 12. Januar, 2 Monate nach der Anfrage unserer Reporterin Lena Gillhaus bei der Bundesregierung, kam es nun doch zu einem ersten Gespräch in Form einer Videokonferenz mit Vertretern von Bundesfamilienministerium, der Rentenversicherung und der Initiative Verschickungskinder. Im Februar soll es weitere Gespräche geben, wie es danach weitergeht, ist aber noch unklar. Seit einigen Jahren wird am Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam gearbeitet, genau gesagt an der Rekonstruktion des Turms. Die Bundesregierung hat dafür schon 20 Millionen Euro zugesagt. Jetzt sollen noch einmal Steuergelder in Höhe von 4,5 Millionen Euro in das Projekt fließen. Doch der Wiederaufbau ist umstritten. Kritiker halten von den Zuschüssen der Bundesregierung gar nichts. Sie sehen in der Garnisonkirche ein Symbol der fatalen preußischen Synthese von Kirche, Staat und Militär. Einen Identifikationsort für ewig Gestrige. Die Befürworter möchten hingegen das alte Stadtbild wiederherstellen, mit der Garnisonkirche als Hauptwerk des preußischen Barocks. Sie wollen einen Ort der Versöhnung und des Aufbruchs. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter war in Potsdam unterwegs und hat sich auf der Baustelle umgehört.
Wir sind jetzt vor einem halben Jahr mit dem millionsten Stein fertig geworden. Wir wären ja
bis 60 Meter Höhe 2,8 Millionen Ziegelsteine vermauern und der Rest des Hauses, die letzten 30 Meter bis 90 Meter, sind dann eine Holz-Stahlkonstruktion. Wir sind jetzt bei 26 Metern und sehen eigentlich ganz gut aus.
Thomas Albrecht ist der Architekt des Wiederaufbaus der Potsdamer Garnisonkirche. Er steht vor dem eingerösteten Turmstummel der Garnisonkirche, der stetig wächst und blickt in die Höhe.
Und was das Interessante für uns ist, ist, dass man sich natürlich extrem mit der Form, mit der früheren Form auseinandersetzt. Man kann ja nur rekonstruieren, wenn man weiß, bis auf den Zentimetern, wie das früher ausgesehen hat. In jedes Detail geht man rein, um das wieder herzustellen. Man kriegt eine unglaubliche Begeisterung für die früheren Arbeiten der früheren Kollegen.
Mit modernen Um- und Neubauten zerstörter Kirchen, wie beispielsweise an der Leipziger Universitätskirche geschehen, kann Rekonstruktionsspezialist Albrecht nichts anfangen. Sein Büro war auch am Wiederaufbau des Berliner Schlosses beteiligt. Der Architekt ist sich sicher, sobald der Turm der Garnisonkirche fertig ist, würden die Potsdamerinnen und Potsdamer verstehen, was für ein Juwel sie da in der Stadt stehen haben. Für ihn hat der Bau die gleiche Bedeutung wie die Kathedrale Notre-Dame für die Pariserinnen und Pariser. Doch das sehen längst nicht alle in Potsdam so. Der Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche wird scharf kritisiert. Zum einen als Zeichen des Militarismus, zum anderen als Verharmlosung des Tags von Potsdam, wie es in der NS-Propaganda hieß. Im März 1933 hielt der Reichstag seine konstituierende Sitzung in der Garnisonkirche ab. Die Begegnung zwischen dem Staatspräsidenten Hindenburg und dem Reichskanzler Adolf Hitler wurde als Bündnis zwischen dem alten und neuen Deutschland inszeniert. Die Potsdamer Garnisonkirche ist die Grablege der Hohenzollernkönige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. Im Volksmund der alte Fritz genannt. Ein neobarocker Sakralbau. Sie sei ein Ausdruck der Macht, des Gehorsams und Militarismus und die Staatskirche der Herrscher, sagt Uta Brucks. Von der Initiative Christen brauchen keine Garnisonkirche. Dieser Ort sei verbunden mit einer hochproblematischen Geschichte.
Da können wir in die Zeit des Nationalsozialismus zurückblicken, da können wir aber auch in die Zeit davor gucken. Und das ist, um es auf den Punkt zu bringen, einfach eine Militärkirche.
Am Tag von Potsdam verneigte sich Hitler vor Hindenburg.
Und das hebt es ab von der Wiedererrichtung anderer Gebäude, die diese Geschichte nicht haben.
Architekt Albrecht möchte jedoch andere Assoziationen.
Unser Hauptgedanke ist die Idee der Versöhnung und der Rekonstruktion.
Uta Brucks kritisiert die Bundesregierung, die, auch mit ihren Steuergeldern, wie sie sagt, 4,5 Millionen Euro für die Rekonstruktion eines solchen Baus zur Verfügung stelle. Der Bund übernehme damit die Verantwortung für den Wiederaufbau eines Symbols des Militärstaates Preußen, sagt Hans Misselwitz, Sprecher der Initiative, und zitiert damit Theodor Fontane.
Der hat ja schon 20 Millionen dazugegeben und es sind doch verschiedene andere öffentliche Mittel noch eingeflossen. Man rechnet, bis 50 Millionen sind im Grunde durch die Schenkung des Grundstücks und dadurch zustande gekommen. Wenn die Kirche das selber im Ernst will, dann muss sie dafür auch selber gerade stehen.
Zudem habe die Stiftung ursprünglich zugesagt, den Wiederaufbau aus Spendengeldern zu zahlen. Dieser Selbstverpflichtung käme man nicht nach, moniert Misselwitz. Das sei nachzulesen im Paragraph 2 der Stiftungssatzung, sagt der einstige Staatssekretär im Außenministerium der ersten frei gewählten DDR-Regierung. Später war er der Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg. Eine kritische Reflexion zur Geschichte des Ortes Garnisonkirche finde nicht wirklich statt. Schautafeln reichen da nicht aus, sagt Misselwitz. Uta Brucks geht da noch einen Schritt weiter und fordert einen Baustopp.
Man kann auch zum jetzigen Punkt noch sagen, wir stoppen den Bau jetzt und gucken, was steht bis jetzt und wie können wir dort noch einen Bruch am Bau tatsächlich architektonisch auch ausdrücken. Wo man sagen kann, okay, wir haben hier einen alten, originalen Bau, aber wir brechen ihn. Und damit ist sofort auf den ersten Blick auch eine Botschaft erkennbar, die auch der vorübergehende Spaziergänger und die vorübergehende Spaziergängerin sofort sehen und anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Diese Forderung ist für mich noch nicht vom Tisch.
Wieland Eschenburg, der Sprecher der Stiftung Garnisonkirche, kann bei diesem Vorschlag nur verständnislos mit dem Kopf schütteln. Die Kritiker seien laut, wollen Stimmung machen. Anstatt miteinander ins Gespräch zu kommen, würden Wiederaufbaugegner nur über, nie mit den Initiatoren sprechen.
Dass der Bund seine Unterstützung gibt und auch die Unterstützung ja auch mit dieser Gabe nochmal aufgestockt hat, ist ja im Grunde eine Anerkennung der Arbeit, die hier gemacht wird, eine Anerkennung der Notwendigkeit, an authentischem Ort Finger, sag ich mal, in die Wunde zu legen, um Geschichte da zu besprechen, in ihrer Aufarbeitung anzubieten, wo sie geschehen ist oder wo sie kulminiert ist.
Die Mittel des Bundes seien dringend notwendig, sagt Eschenburg, weil die Baukosten explodiert seien, auch um den Bau im vorgesehenen Zeitrahmen fertigzustellen.
Wir brauchen es, um nicht nur den Turm bis zur Aussichtsplattform fertigzustellen, sondern um in einem Schwung des Baugeschehens eben auch die Turmhaube drauf zu bekommen.
2022 soll der Turm der Garnisonkirche wieder in Gänze an alter Stelle stehen. 1968 haben die SED-Genossen die kriegszerstörte Ruine abgerissen. Mit der Garnisonkirche wolle man kein rückwärtsgewandtes Symbol Preußens wieder aufbauen, heißt es bei der Stiftung, sondern man wolle einen in die Zukunft gerichteten Lernort schaffen.
Einsatz für Frieden und Versöhnung ist doch das Entscheidende.
So hat der Kuratoriumsvorsitzende und ehemalige Ratsvorsitzende der EKD, Wolfgang Huber, bereits an früherer Stelle den Auftrag des Projekts Wiederaufbau Potsdamer Garnisonkirche beschrieben.
Dass in Zukunft Vergleichbares sich nicht mehr wiederholen kann, das ist doch unsere allerwichtigste Aufgabe. Also dieser Dreiklang von Geschichte erinnern, Verantwortung lernen, Versöhnung leben, das gehört zusammen. Und wenn die Kritiker das wahrnehmen würden, dann müssten sie eigentlich auch erkennen, das hat einen guten Grund, das an diesem Ort zu versuchen.
Für eine kontroverse Debatte sorgt innerhalb der Potsdamer Stadtgesellschaft aber nicht nur der Bau des Turms der Garnisonkirche, sondern auch die Pläne, ab 2023 das Kirchenschiff wieder aufzubauen. Heute befindet sich an dieser Stelle das Rechenzentrum, ein DDR-Bau mit dem futuristisch anmutenden Glasmosaik »Der Mensch bezwingt den Kosmos«. Heute ist der Plattenbau ein Kunst- und Kreativzentrum, das für die Kirche weichen müsste. Doch genau das sorgt für Streit. Potsdams SPD-Oberbürgermeister Mike Schubert, Kuratoriumsmitglied der Stiftung Garnisonkirche, möchte sich daher auch nicht zur Finanzierung des Turms mit Steuergeldern äußern. Wichtiger ist ihm ein Kompromiss im Streit zwischen Wiederaufbaubefürwortern und den Kritikern, zu denen auch die Künstlerinnen und Künstler im Rechenzentrum gehören. Die weichen müssten, würde das Kirchenschiff kommen.
Wir brauchen jetzt eine Diskussion in Potsdam, wie wir einen gemeinsamen Ausweg aus dem derzeitigen Projekt haben, der da zusammenführend ist und nicht mehr so teilend, wie es jetzt ist.
Bei der Stiftung Garnisonkirche ist man irritiert über die neuerliche Wucht der Kritik. Der Wiederaufbau sei richtig und immens wichtig, sagt Wieland Eschenburg noch, der Sprecher der Stiftung Garnisonkirche, um Geschichte an einem authentischen Ort zu verstehen, damit sich Geschichte nicht wiederholt.
Da haben wir eine große Aufgabe.
Die Mittel des Bundes für die Garnisonkirche seien letztlich nicht nur eine Wiederaufbauförderung, sondern auch gut angelegtes Geld in Sachen Aufklärung und historische Aufarbeitung eines widersprüchlichen Gedenkortes mitten im Zentrum von Potsdam.
Unser Landeskorrespondent Christoph Richter berichtete über den Streit um den Wiederaufbau der Garnisonkirche. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Christiane Florin hatte die Redaktion. Ich heiße Susanne Fritz. Jetzt im Anschluss an die Nachrichten kommt die Länderzeit. Da geht es bei Petra Ensminger um das Superwahljahr und die Pandemie. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Heute Abend hören Sie von 20.10 Uhr bis 20.30 Uhr eine Sendung aus Religion und Gesellschaft mit dem Titel »Die andere Seite des Spötters«, der Schriftsteller Heinrich Heine und die Religion.